Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Mittwoch, der 25. November, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Den ersten Sportpodcast des Tages. Schönen guten Morgen, mein Name ist Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Und wir haben für euch wieder die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Wir haben die Erkenntnisse des Champions League Abends für euch.
Was steckt hinter der Meuterei im deutschen Schachverband?
Und wie kann Bayern den Kimmich-Ausfall kompensieren? Das ist unsere letzte Frage dann heute mit dem Blick dann schon voraus. Außerdem gratulieren wir einer niederländischen Torhüterlegende mit ungewöhnlichem Leben und ungewöhnlicher Rückennummer zum Geburtstag. Und wir erinnern an ein Jahrhundertspiel im Fußball, das Engländern bis heute, glaube ich, noch so ein paar Schmerzen verursachen dürfte.
Und Fußball bestimmt auch unsere Frage des Tages. Es geht um Borussia Mönchengladbach. Die gehören für Sandro Wagner, den DAZN-Experten, zu den Stand jetzt dank formstarker Spieler, zu den 5 besten Mannschaften in der Champions League, das sagt er. Das nehmen wir auf für unsere Frage des Tages. In 40 Sekunden 2 Meinungen, wobei bei diesem Thema, da bin ich gespannt, was du sagst, Malte, gehört Gladbach wirklich da rein oder wer sind unsere Top 5?
Also Gladbach, das war nicht so schlecht, was die bisher in der Champions League geleistet haben, aber war es so gut, dass man daraus gleich Top-5-Potenzial ableisten sollte? Ich glaube nicht. Schützenfest gegen Donetsk, okay, das war stark. Remis gegen Inter ließ sich auch gut, aber die sind aktuell ja alles andere als in Topform und Gladbach hatte hinten raus den Sieg noch verschenkt. Aber auch gegen Real gab es ja noch einen späten Ausgleich und die sind derzeit auch nicht gerade auf Top-Niveau. Und wenn ich mir da dann einige Liga-Auftritte von Gladbach noch in Erinnerung rufe und das dann mal zusammenrechne, dann ist Europaspitze schon ziemlich weit weg. Und dort stehen für mich aktuell auf den Plätzen 1 bis 5, also die Bayern klar auf 1, Liverpool, Barca trotz der Probleme in der heimischen Liga, Borussia Dortmund und Chelsea trotz des 10 Auftritts gegen Rennes gestern. Aber die gewinnen hinten raus eben in der Crunch. Und das macht sie dann für mich zur Top-5-Mannschaft.
Ein bisschen anders sehe ich es dann doch. Trotz des Sieges, des mal wieder souveränen Sieges des BVB gestern Abend, sehe ich sie nicht unter den Top 5. Dafür spielen sie mir in den wirklich wichtigen Spielen zu launisch, zu phlegmatisch. Die Gladbacher haben weniger Möglichkeiten, wirken aber dieses Wissens kompakter und ernsthafter. Nur reicht das, um in den Top 5 zu kommen? Ich sage nein. Bayern ist sicher aktuell die beste Mannschaft, zusammen mit Liverpool. Da folge ich dir komplett. Dahinter, da wird's schon dünn. Irgendwie bringt's da keiner so richtig die PS auf die Straße. Am ehesten dann noch Chelsea. Barca, Real, von denen bin ich ja auch eher enttäuscht. Man City, dann muss man immer auf der Rechnung haben. Und wenn die dann wieder alle im Tritt kommen, dann gehört Gladbach ganz sicher nicht unter die Top 5. Ich mag sie, würd's mir wünschen, dass sie weiter überraschend und frech sind, aber sie gehören noch nicht zu dieser Spitzengruppe.
Und was denkt ihr? Eure Meinung ist auch gefragt. Schickt uns gerne WhatsApp-Sprachnachrichten mit eurer Meinung über die Top 5 in Europa. Stand jetzt an folgende Nummer an die 0331 298 5028 0331 298 5028. Und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur Sprachnachrichten ein und beginnt eure Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt und natürlich mit eurem Namen. Dann können wir die Nachrichten zuordnen und euch natürlich auch korrekt zitieren.
Stand jetzt aktuell.
Andreas, bleiben wir noch beim Thema Champions League, würde ich sagen. Gucken wir mal auf die Spiele von gestern Abend zurück. Der BVB gewinnt gegen den FC Brügge 3:0 und Leipzig verliert in Paris mit 0:1, obwohl da ein bisschen mehr drin war.
Ja, Dortmund hat die Tür zur K.O.-Runde ganz weit aufgestoßen, standen hinten weitgehend sicher und vorne machten die Hochbegabten dann alles klar. Das läuft bei denen im Moment.
Ja, die Hochbegabten, allen voran natürlich Erling Haaland, wieder mit 2 Treffern, das 200. und das 202. Tor in Dortmund Champions League Geschichte. Haaland ist jetzt übrigens alleiniger BVB, interner Rekordschütze in der Champions League mit 8 Treffern.
Ja, und Haaland reichte dazu gerade mal 5 Spiele. Die Zweitplatzierten in der ewigen Vereinsbestenliste brauchten für ihre 7 Tore deutlich mehr. Stefan Chapuisat 20, Andreas Möller 27, Lars Ricken sogar 43 Einsätze. Haaland, immer wieder Haaland. Der hat jetzt schon so früh in der Saison mehr Tore beim BVB gemacht, als bei jedem anderen Verein, bei dem er mehrere Jahre gespielt hat. Das ist unfassbar. Ist das die Farbe? Ist das das Team? Ist es das Umfeld? Ich kann es dir nicht sagen, aber der Typ rockt.
Der ist eine Maschine. Das ist, glaube ich, das Geheimnis. Der steht da, wo er stehen muss und macht die Dinger einfach rein. Eine Urgewalt, wenn der auf den Platz kommt. Und Jadon Sancho, der war natürlich auch noch da, zirkelte den Freistoß zu einem sehr, sehr schönen Tor dann ins Gehäuse der Gegner. Also war auch nicht schlecht.
Ja, aber zur Wahrheit gehört auch, richtig ernst machen brauchten die Borussen in dem Spiel gegen Brügge nicht so richtig wirklich. Dazu waren die Belgier, wie auch im Hinspiel, dann doch zu schwach, konnten auch in den Szenen, wo der BVB mal ein bisschen Raum ließ, wo er sie mal gewähren hat lassen, sich nicht entscheidend in Szene setzen. Aber auch gegen so ein Team musst du konzentriert dein Spiel durchziehen. Das hat der BVB gemacht, das hat er besser gemacht als in vielen anderen Spielen zuvor, vor allem auch in der letzten Champions League-Saison, und deshalb muss man sagen, wow, haben sie super gemacht, stehen verdient in ihrer Gruppe auch da ganz oben.
Und Leipzig, die waren ja auch im Einsatz gestern, die hatten in Paris dann auch optisch durchaus mehr vom Spiel, wirklich hohe Ballbesitzwerte, aber das war dann letztlich doch weitgehend wertlos, weil die Leipziger irgendwo ideenlos blieben und auch gar nicht so viel Tempo reinbrachten, um Paris irgendwie gefährlich werden zu können. Und am Ende haben sie dann zu Recht mit 0:1 den Kürzeren gezogen, denn die Franzosen, die waren sehr auf Defensive bedacht, standen aber auch wirklich kompakt, ließen auch nichts zu, und wenn du dann keine Ideen hast, dann wird es natürlich ganz, ganz schwer. Und selber hat Paris dann nach vorne mit blitzschnellen Kontern dann auch immer wieder für Gefahr gesorgt.
Ja, und dann ist es genau so, wie es kommen musste. Einer dieser Konter brachte dann auch einen Elfer, und den hat ausgerechnet Neymar zur frühen 1:0-Führung verwandelt. Ach, er polarisiert einfach, wie ich finde. Auch gestern ganz viel Licht mit seinem blonden Haar, aber auch, wie ich finde, menschlich das Auftreten so. Das ist für mich immer auch die Schattenseite dieses genialen Spielers. Aber dieses Tor des Tages, muss man sagen, und damit diese Niederlage, hat letztlich dann auch große Folgen.
Ja, Leipzig verliert dadurch nämlich den direkten Vergleich gegen PSG. Die hatten bei der Niederlage in Leipzig ja immerhin ein Auswärtstor schießen können, und das machte dann letztlich den Unterschied, und das bringt Paris Stand jetzt dann auch in die bessere Ausgangsposition in dieser Gruppe. Und Thomas Tuchels Trainerstuhl in Paris, der dürfte jetzt ein bisschen weniger wackeln. Ich meine, der wackelt ja immer, aber jetzt steht er vielleicht ein bisschen fester.
Ja, und vorzeitig im Achtelfinale stehen jetzt schon ganz sicher zum einen Sevilla.
Ja, Chelsea natürlich und Barca und als vierte Mannschaft?
Juve. Juventus hat das gestern Abend auch ordentlich gemacht, und damit sind sie durch.
Ja, und weitere werden dann heute folgen. Wir schauen nachher natürlich dann auch noch mal ein bisschen voraus.
Stand jetzt aktuell.
Das klingt schon ziemlich nach Meuterei, was man da dieser Tage aus dem Deutschen Schachbund gehört hat. 12 Nationalspielerinnen und Spieler hatten gegen Bundestrainer Dorian Rogozenko rebelliert, wollten nicht mehr unter ihm in der Nationalmannschaft spielen. Ihre Gründe legten sie in einem Schreiben an die Öffentlichkeit dar, auf das der Schachverbund jetzt auch reagiert hat und sie vom Bundestrainer getrennt hat. Was steckt dahinter? Das lassen wir uns mal vom Schachexperten Sven Metzger erklären. Hallo Sven.
Hallo Malte.
Ja, Sven, die Rede ist in diesem Schreiben gewesen von Vertrauensbruch. Was ist da genau vorgefallen zwischen dem jetzt Ex-Bundestrainer und den 12 Kaderspielerinnen und Spielern?
Wir haben hier die absolute Spitze im deutschen Schach, die da sich geäußert hat. Da ist unter anderem dabei die amtierende Nummer 1 der deutschen Rangliste, Matthias Blühbaum. Es ist dabei mit Vincent Keimer das große Nachwuchstalent im deutschen Schach. Der ist ja gerade erst 16 geworden, ist jetzt hat eine überragende Entwicklung genommen bei den Turnieren nach Corona. Es ist sehr, sehr viel vorgefallen. Es ist zum Beispiel vorgefallen, dass der Leistungssportreferent zurückgetreten ist, weil der Bundestrainer hinter seinem Rücken ein Privattraining organisiert hat für den A-Kader-Spieler, mit dem er befreundet ist, und der damit eigentlich eine private Vorbereitung dieses Spielers auf ein Turnier mit Verbandsgeldern finanziert hat, indem er gegen die anderen Kaderspieler angeht. Es ist vorgefallen, dass der Mannschaftskapitän der Damen, der dem Bundestrainer zwar unterstellt war, aber dem zugesichert wurde, dass er das alleinige Aufstellungsrecht hat für die Damenmannschaft, übergangen wurde, dass schriftlich fixierte Absprachen, die ihm gegenüber gemacht wurden, nicht eingehalten wurden. Jetzt muss man sagen, Alexander Naumann war bei den Damen sehr geachtet. Die Damen haben innerhalb von 3 Jahren jedes Jahr einen neuen Kapitän gehabt, der sie führen sollte. Und so kannst du natürlich keine Struktur aufbauen, so bekommst du keine Ruhe rein, so bekommst du kein Vertrauensverhältnis rein. Und Alexander Naumann war so der Erste, mit dem das klappte. Und der wurde man kann es so übel sagen, enteiert an der Stelle und hat dann von sich aus gesagt, es hat dann nicht nötig, sich das zu geben, hat dann aufgehört. Das heißt, da ist was weggebrochen. Dann wird dem ehemaligen Bundestrainer, muss man ja sagen, vorgeworfen, dass ein sehr rüder Umgangston herrschte mit den Spielerinnen und Spielern. Die aktiven Sprecherin Sarah Papp hat bei Spiegel Online jetzt auch geäußert, dass wohl auch Tränen geflossen sind, schon im Beisein des Bundestrainers, nachdem er Spielerinnen sehr hart anging. Das sind natürlich Umgangsformen, die nicht gehen. Das sind Arbeitsmethoden, die nicht gehen. Die Unzufriedenheit schwelt schon lange unter den Spitzenspielern. Da sind viele Konflikte schwelen, die nie, ja, wie soll ich sagen, die nie versucht wurden anzugehen und zu klären, sondern der Deutsche Schachbund hat es immer versucht, irgendwie auszusitzen und hat sich nie geregt. Also die Spieler haben auch schon lange versucht, mit dem Verband zu reden über die einzelnen Themen. Und da ist aber nie was passiert. Und der am Samstag dann öffentlich gewordene Brief dieser 12 Kaderspielerinnen und Spieler war so, ja, der letzte Ausweg, den die Spieler da sahen und die letzte Chance, die die Spieler sahen. Und dass jetzt der Vertrag einvernehmlich aufgelöst wurde mit dem Bundestrainer, kann man dann auch als klares Signal sehen, dass der Verband auch keine andere Möglichkeit mehr hatte, als so zu reagieren, weil das Tischtuch eben komplett zerschnitten ist.
Nach 7 Jahren, denn 2014, da hatte Rogozenko ja im Januar die Nachfolge von Uwe Bönsch angetreten, war so lange eben im Amt und da spielten dann diese Konflikte, die du gesagt hast. Also du gehst davon aus, dass das eine Reaktion jetzt, dieser Rausschmiss, diese, so heißt es ja öffentlich, diese Trennung im gegenseitigen Einvernehmen dann auch wirklich auf Druck dieses Briefes und auf Druck der öffentlichen Reaktion dann zustande kam, dann endlich doch mal was zu tun?
Also ein Bundestrainer, der mit den besten deutschen Spielern nicht zusammenarbeiten kann. Und man muss ja sagen, die Spieler haben in diesem Brief erklärt, dass sie nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft spielen werden, solange Dorian Rogozenko noch Nationaltrainer ist. Das heißt, dir fehlt auf einmal die komplette Spitze für internationale Wettbewerbe. Der Deutsche Schachbund hatte keine andere Alternative an dieser Stelle. Die Alternative wäre gewesen, viel, viel früher auf das zu reagieren, was ihnen die Spieler gesagt haben, viel, viel früher auf die Einwände zu reagieren, die von Spielern kamen, aktiv sich darum zu kümmern, diese Konflikte aus der Welt zu schaffen, die vorhanden waren, die auch zwischen Spielern vorhanden sind, die nicht nur sozusagen zwischen Spieler und Trainer vorhanden sind, sondern es kracht auch ganz schön unter den deutschen Spitzenspielern. Also das ist eine Soap-Opera, die da so am Rande der öffentlichen Wahrnehmung stattfindet, mit großen, großen dramaturgischen Wendungen an vielen Stellen. Auch auf Twitter findet man da so einiges. Das Kind ist so dermaßen in den Brunnen gefallen, um einem Bild zu bleiben, dass du keine andere Alternative hattest, um es noch irgendwie da wieder rauszukriegen.
Ein ziemlich mieses Bild, was dann auch der Schachbund in der Öffentlichkeit abgibt. Dieser Konflikt, was bedeutet der jetzt dann auch für die weitere Entwicklung des Schachbundes? Da muss ja jetzt offensichtlich einiges aufgeräumt werden.
Es muss einiges aufgeräumt werden. DSB-Präsident Ulrich Krause und Schachbund-Geschäftsführer Markus Fenner müssen sich schon fragen lassen, was sie da eigentlich mit ihrem Spitzenschach gemacht haben die letzten Jahre. Also Schachbund wird ja dann sagen, wir haben mehr Aufgaben, wir haben 100.000 Mitglieder, wir haben ganz andere Aufgaben zu organisieren. Aber ein Leistungssportreferent mit Andreas Jagodzinski, der auch der erste war, der von den Spielern mal anerkannt war, im Sinne von, da ist einer, der kümmert sich um unsere Interessen. Das gab es nämlich jahrelang auch nicht, dass die Spieler das Gefühl hatten, sie hatten im Präsidium des Deutschen Schachbundes jemanden, der ihre Interessen vertritt. Also müssen sie sich einfach fragen lassen, was sie denn da gemacht haben, beziehungsweise was sie nicht gemacht haben. Und diese Passivität wird ihnen jetzt endgültig auf die Füße fallen. Es geht wohl darum, man will den Leistungssportbereich neu aufstellen. Es ist für das Wochenende wohl eine Videokonferenz mit allen Kaderspielerinnen und Kaderspielern geplant, die dahin geht, wie man das zukünftig aufstellen will. Die Frage wird sein, braucht man überhaupt einen Bundestrainer im deutschen Schach? Also es gibt verschiedene Mannschaftsturniere im internationalen Bereich, die stattfinden, wie eine Mannschaftsolympiade, die ist vergleichbar mit einer Weltmeisterschaft. Es gibt eine Mannschaftseuropameisterschaft. Bei diesen Turnieren braucht man natürlich einen Bundestrainer. Man braucht auch jemanden, der die Spieler nominiert dafür. Aber über die sonstige Zeit im Jahr ist die Frage, ob man das Geld, das ist eine Stelle, die vom Innenministerium teilfinanziert wird, ob man dieses Geld nicht anders verwenden kann. Und das sind Fragen, die jetzt anstehen, die jetzt zu klären sind, die viel zu spät angegangen werden. Und es ist zu wünschen, dass die Spieler da auch entsprechend gehört werden und dass die Spieler da sich auch entsprechend drin wiederfinden.
Sven Metzger zur Trennung des Deutschen Schachbundes vom langjährigen Bundestrainer Rogozenko. Danke, Sven.
Gerne.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das erzählen wir euch natürlich jetzt bei uns in der Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Eine gute Nachricht aus dem Radsport. Die hat es bei uns zum Top des Tages geschafft. Fast 4 Monate nach seinem schweren Sturz, nach künstlichem Koma und diversen OPs, hat Fabio Jakobsen sich nämlich wieder aufs Rad setzen können. Er sei mit seiner Freundin eine Runde gefahren, hat er getwittert. Die Trainingsdosis will er jetzt auch langsam wieder steigern, ehe dann im Januar noch eine Operation für ihn ansteht. Und bis zum richtigen Comeback dann auch bei einem Rennen, da dürfte es noch ein etwas längerer Weg sein. Aber er kann ihn gehen bzw. fahren und das finde ich top.
3 Wochen vor dem geplanten Start der Dart-WM im Londoner Ali Pally steckt die Nummer 1 der Welt in einer tiefen Krise. Michael van Gerwen bekommt aktuell nichts mehr zusammen. Zitat: Ich hab die Schnauze voll, schimpft der dreimalige Weltmeister im niederländischen TV, denn beim Grand Slam of Darts, wir berichteten bereits davon, der läuft ja im Moment, scheiterte er schon im Viertelfinale am Australier Simon Whitlock, obwohl er gleich 8 Matchstarts hatte. Und dann sagt er, wenn du so viele Matchstarts hast, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Wenn es dann doch schief geht, bist du ein unglaublicher Depp. Punkt. Richtig. Und er ist unser Flop des Tages.
Geburtstagskind des Tages.
Heute feiern wir mit einer niederländischen Torhüterlegende, die zwar nur 24 Länderspiele bestritt, aber trotzdem in 2 WM-Endspielen mitwirkte und das mit einer eher ungewöhnlichen Rückennummer. Und allgemein blickt diese Legende auch auf ein eher ungewöhnliches Fußballerleben zurück. Happy Birthday, Jan Jongblad, zum 80.
Der hat als Torwart die Nummer, Achtung, genau hinhören, die Nummer 8 auf seinem Nationaltrikot und trug zudem 1974 beim WM-Endspiel gegen Deutschland auch keine Torwarthandschuhe. Das war so sein persönlicher Spleen, aber die Rückennummer lag am holländischen System der Rückennummernvergabe.
Ja genau, die wurde bei Oranje damals nämlich alphabetisch vergeben, nur Johan Cruyff, der durfte eine Ausnahme machen, der durfte seine 14 frei wählen, alle anderen mussten sich alphabetisch einordnen lassen und Jongblad, der kam eben an 8. Stelle und hatte dann eben die 8 und sowohl 1974 als auch 78 hat er sie getragen und war erst kurz vor WM-Start überhaupt dann da zu den Turnieren ins Tor gekommen.
1962 hatte er sein Kurzdebüt für Oranje gegeben und dann 12 Jahre auf den nächsten Einsatz warten müssen. Erst im vorletzten Test vor der Weltmeisterschaft 1974 rückte er dann ins Tor und Rinus Michels gab ihm dann auch noch den Vorzug von Beach Ravers bis zum Ende des Turniers.
Ja, 4 Jahre später setzte Ernst Happel, dann der Trainer, auf Jongblad zunächst. Er setzte ihn dann aber im Turnier nach einer schwächeren Partie gegen Schreivers. Doch der verletzte sich dann im letzten Spiel der Finalrunde und dann stand Jongblad wieder im Tor, durfte dann sein 2. WM-Finale spielen und wurde nochmal Vize-Weltmeister.
Ja, ebenfalls kurios ist, dass Jongblad 1976 mit damals schon 36 Jahren Vollprofi geworden ist. Seine erste WM hatte er als Halbprofi gespielt. Neben seiner Fußballkarriere hatte er nämlich immer noch in einem Zigarettenladen gearbeitet.
Ja, es war immerhin sein eigener Zigarettenladen, aber trotzdem, er musste eben noch ein bisschen was dazu verdienen, weil das mit dem Profitum alleine eben noch nicht ging als Halbprofi. Und seine eigene Karriere, die ging bis 1985. Mit 45 Jahren stand er da noch im Tor. Allerdings stoppte dann ein Herzinfarkt seine Karriere. Und sein Sohn, der war ebenfalls Torhüter, der starb mit 21 Jahren auf dem Fußballplatz an einem Blitzschlag.
Heute in der Sportgeschichte.
Der 25. November 1953 markiert einen schwarzen Tag in der englischen Fußballgeschichte. Und wenn man so will, markiert er auch eine Zäsur.
Ja, denn bis zu diesem Tag galt Englands Fußballnationalmannschaft auf heimischem Boden gegen kontinentaleuropäische Teams als unschlagbar.
Ja, dann reisten aber die Ungarn an, damals wahrscheinlich das beste Fußballteam der Welt, zum Jahrhundertspiel, wie es heute heißt. Und alle ungarischen Stars waren auch mit dabei. Die Stürmer Puskás und Kocsis, die hängende Spitze Hidikuti, um nur mal 3 herauszuheben.
Und sie fügten England eine 3-6 Niederlage im Wembley-Stadion zu. Hidegutti hatte die frühe Führung für Ungarn bereits nach nur 5 Pässen und 50 Sekunden erzielt. Und teilweise hatten die Ungarn England auch richtig vorgeführt. Das kennt man normalerweise nur, wenn eine deutsche Nationalmannschaft gegen Spanien spielt.
Ja, aber damals war das eben auch im Wembley-Stadion so zum allerersten Mal. Vor allen Dingen vor dem dritten Tor war das der Fall. Englands Captain Wright, der hatte zum Tackling gegen Puskas angesetzt. Doch als der Engländer gerade angeflogen kam, da zog Puskas ganz lässig den Ball mit der Sohle mal etwas kurz zurück. Der Engländer, der sprang komplett ins Leere, sah natürlich total lächerlich aus. Und für Puskas war der Weg zum Tor dann frei.
Es war eine Lehrstunde, die die Engländer vor 105.000 Zuschauern bekamen. Am Ende notierten die Beobachter 35-5 Torschüsse für Ungarn. Eine Demonstration der Stärke des neuen Wunderteams vom Kontinent, das als eines der ersten Teams überhaupt im Weltfußball auf taktisch variables Spiel setzte, Positionswechsel und Verschiebungen, wie sonst zu dieser Zeit noch kein anderes Team gemacht hat.
Nee, dagegen waren die Engländer schon sehr altbacken dahergekommen in diesem starren WM-System und hatten dem fluiden Spiel der Ungarn dann auch wenig entgegenzusetzen. Diesem Beispiel für die, Zitat, Genialität des kollektiven sozialistischen Fußballs, so nannte es Ungarns Trainer Gustav Schäbesch, seine Art Fußball spielen zu lassen, klingt ein bisschen ideologisch verklärt. Gut, war der Ostblock damals.
Aber dessen Genialität hat an diesem Tag im Wembley-Stadion Sepp Herberger auf der Tribüne entschlüsseln können und bereits auf der Rückfahrt nach Deutschland seinen Plan ausgetüftelt, der wenige Monate später dann das Wunder von Bern ermöglichte.
Stand jetzt aktuell.
Wie stark Joshua Kimmich drauf ist, das hat er in dieser Saison schon einige Male gezeigt. Doch wie stark er wirklich ist und wie wichtig für den FC Bayern, das hat man jetzt, wo er verletzt fehlt, noch einmal eindrucksvoll vor Augen geführt bekommen. Gegen Werder Bremen zum Beispiel, wo den Bayern offensiv wenig einfiel und sie defensiv einfach zu viel anboten.
Ja, also Kimmich fehlte an allen Ecken und Enden, buchstäblich, wobei das mit den Ecken sogar noch wörtlich zu nehmen ist, ist Bayerns präzisester Eckenschütze, aber Kimmich ist ja noch viel mehr. Er ist Antreiber, er ist Ruhepol, im Spielaufbau zugleich, das Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff, als Ausputzer vor der Abwehr ist er zweikampfstark, gewinnt Bälle, leitet die schnellen, gefährlichen Umschaltsituationen der Bayern ein und er ist effektiver Vorlagengeber. Er kann mit seinen Chipbällen gegen tiefstehende Defensiven extrem gefährlich sein. Alle 37 Minuten leistet er da eine Torschussvorlage, kommt alle 109 Minuten zu einem Scorerpunkt.
Und im Duo mit Leon Goretzka auf der Doppel-6 hat Kimmich und haben die Bayern Stand jetzt unter Flick noch nie verloren. Das unterstreicht nochmal, wie schwer Kimmichs Ausfall die Bayern aktuell trifft. Aber wie können sie diesen Ausfall denn kompensieren? Wie schwer wiegt in diesem Zusammenhang vielleicht auch der Thiago-Abgang? Wir fragen mal nach bei Bayern-Experte Justin Kraft von mirsanroth.de.
Die Situation ist für Hansi Flick jetzt natürlich unfassbar schwierig, ganz einfach deshalb, weil der FC Bayern als Ersatz für Joshua Kimmich eigentlich mit Marc Rocker geplant hatte, der ja sehr kurz vor knapp noch zum FC Bayern gestoßen ist, der vom Spielerprofil jemand ist, der gerade mit dem Ball sehr wertvolle strategische Qualitäten auch reinbringen kann, der auf dem Papier jemand ist, der gerade in Spielen wie jetzt am Wochenende gegen Werder Bremen natürlich in der Lage ist, dann auch ein bisschen Kreativität ins Mittelfeld zu bringen und dieses Bindeglied zwischen Abwehr und Offensive auch zu sein. Aber es ist ein bisschen anders gekommen, als sich das der FC Bayern vielleicht selbst auch erwünscht hat. Rocker kommt von einem spanischen Absteiger, wo sehr unstrukturierter, ja, man will fast sagen, schlechter Fußball auch gespielt wurde, mit einer ganz anderen Intensität, als es jetzt beim FC Bayern der Fall ist. Und dementsprechend ist es auch verständlich, dass jemand wie Marc Rocker vielleicht noch nicht weit genug ist in den Augen von Flick, der sehr viel Wert auch darauf legt, auf diese Intensität, auf diese hohe Laufbereitschaft, auf die Zweikampfstärke, auf die Arbeit gegen den Ball, dass dort Rocker einfach noch nicht weit genug ist. Das ist jetzt aber eine sehr schwierige Situation dann auch für Flick, weil er einfach keinen direkten Ersatz mehr hat für Joshua Kimmich. Mit Thiago hatte man in der Vorsaison jemanden, der 1:1 diese Rolle spielen kann, der mit Kimmich gut funktioniert, der, wenn Kimmich ausfiel, auch gut funktioniert hat. Das ist jetzt weggebrochen. Damit müssen die Bayern jetzt klarkommen. Aber dadurch, dass Rocker eben nicht so weit ist, sehe ich da jetzt für die kommenden Wochen durchaus sehr viele Probleme auf die Bayern zukommen, die der ein oder andere Gegner dann auch noch für sich nutzen kann. Und da bin ich sehr gespannt, wie die Lösung von Flick aussieht. Ich rechne tatsächlich damit, dass erstmal Goretzka und Tolisso in den meisten Spielen von Anfang an auf der Doppel-6 spielen werden. Aber auch da wird man erstmal sehen müssen, können sie diese strategische, diese spielerische Qualität auch ins Spiel der Bayern bringen, die du dann eben brauchst, um gerade gegen tiefer stehende Mannschaften den Riegel quasi zu knacken und Entlastung auch für die Flügelspieler zu bringen, indem du den Fokus immer mal wieder auch aufs Mittelfeld, auf das zentrale Mittelfeld legst. Dafür brauchst du eben technisch starke Spieler, die sich aus Pressing gut befreien können. Und ob das Tolisso und Goretzka sind, da habe ich eher meine Zweifel. Aber Flick braucht jetzt eine Lösung und die kann, wenn er 1:1 oder halbwegs 1:1 Kimmich ersetzen will, kann die eigentlich nur Marc Rocker heißen. Und dafür müsste der Spanier jetzt eben in den nächsten Spielen auch mal mehr Spielzeit und Vertrauen kriegen, als das, was er zuletzt bekommen hat.
Justin Kraft vom Bayern-Blog mirsanroth.de darüber, wie Bayern den Ausfall von Joshua Kimmich kompensieren könnte, wie Hansi Flick dieses Problem lösen will, das können wir vielleicht dann heute Abend verfolgen. Dann spielen die Bayern in der Champions League gegen RB Salzburg und könnten mit einem Sieg den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale schon eintüten. Es wäre übrigens der 14. Sieg in Folge in der Champions League für die Bayern und das bringt uns zu den sportlichen Highlights des Tages.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, bleibt noch die Vorschau auf den Sporttag. Den haben wir dank der Terminvorschau des SID, des Sportinformationsdienstes, immer im Blick. Klar, hier sind unsere Tipps für euch.
Im E-Sport geht die virtuelle Bundesliga weiter mit den Partien des 5. und 6. Spieltags. Volleyball wird gespielt. Bei den Herren steht der DVV-Pokal auf dem Programm. Und bei den Damen geht die Bundesliga-Begegnung des 21. Spieltags zwischen Wiesbaden und Stuttgart sich die Ehre.
In der zweiten Bundesliga der Herren im Handball spielen unter anderem der VfL Gummersbach in Rimpa und in der Champions League steht der 8. Spieltag auf dem Programm, aber ohne deutsche Beteiligung in diesem Fall. Das Spiel Meschkow-Brest gegen Flensburg-Handewitt ist wegen eines Corona-Falls bei Brest kurzfristig verlegt worden.
Und im Fußball geht natürlich der 4. Spieltag der Champions League weiter, wie eben schon gehört, mit Bayern gegen Salzburg und natürlich auch mit Gladbach gegen Donetsk. Und dann haben sie die Chance, die Gladbacher zumindest mir zu beweisen, dass sie doch in die Top 5 Stand jetzt in Europa gehören. Aber du hattest ja auch gesagt, Top 5 kommt noch zu früh.
Ja, also die Top 5, da finde ich auch, das ist noch ein bisschen zu früh, aber es ist eine sympathische Truppe. Ich bin sehr gespannt, was sie heute Abend zu leisten imstande sind. Außerdem wird Eishockey gespielt. Am 4. Spieltag des Magenta Sport Cup trifft Red Bull München auf die Adler Mannheim. Beide Mannschaften stand jetzt mit je 2 Siegen und einer Niederlage auf dem Konto.
Und wir haben noch eine Podcast-Empfehlung für euch, Anschlusstreffer-Podcast nämlich, da gibt es eine neue Folge, da ist in dieser Woche ein Journalist und Podcaster zu Gast, Lukas Vogelsang nämlich vom MML-Podcast und unser Kollege Nils Babbel, einer der beiden Anschlusstreffer-Moderatoren, der erzählt uns mal, worum es im Gespräch mit Lukas gehen wird.
Ja, wir haben mit Lukas über die Entwicklung des Journalismus gesprochen. Das klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen kompliziert und trocken, war es aber überhaupt nicht. Lukas ist ja generell ein sehr, sehr lebensfroher, lustiger Mensch und genauso war auch das Gespräch. Ja, wo sieht er die Chancen des modernen Journalismus? Wo gibt's vielleicht auch Schwierigkeiten? Natürlich ging es viel über Fußball, also den Sportjournalismus und über seinen Henry-Nannen-Preis, den er gewonnen hat, ja. Wie er das geschafft hat, all das verrät er in einer neuen Folge Anschlusstreffer. Also sehr, sehr spannend, mal dem Autoren und Journalisten zuzuhören.
Und morgen sind wir dann wieder für euch da mit den Themen, die das Tagesgespräch bestimmen werden. Stand jetzt solltet ihr morgen dann wieder einschalten.
Ab 7.07 Uhr sind wir dann auch wieder für euch da. In der Zwischenzeit abonniert gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Und wenn ihr das bei iTunes tut, dann gebt auch gerne eine Bewertung ab und schreibt einen kurzen Kommentar. Euer sportliches Zuhause ist auch an diesem Mittwoch, meinsportpodcast.de.
Ja, denn hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr, wann immer ihr mögt. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.